Ich habe das Problem in letzter Zeit, wenn ich mich auf irgendeine Predigt oder auf irgendeine Andacht vorbereiten muss, sei es im Hauskreis oder vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr. So viele Gedanken, so viele Impulse, so viel Gefühl auch dabei. Die Mischung ist nicht gesund, weil man eigentlich dazu neigt, irgendwann doch seine eigenen Eindrücke mit Gottes Impulsen zu verwechseln. Also habe ich gestern zu Hause mein Arbeitszimmer zugemacht und habe versucht, das Ganze zu sortieren. Das ist schwierig. Denn heute Morgen, während des Lobpreis und dann auch, nachdem Reinhard was gesagt hat, kamen ja wieder tausend Gedanken. Aber immer wieder einer, der mich die ganze Zeit verfolgt, und den lasse ich erstmal los. Als Gott im Alten Testament das Gesetz gegeben hat, brauchte man gar keinen Glauben. Es war ein Vertrag. Tu das und du kriegst es. Tu es nicht, kriegst du auch was. Einmal gut, einmal schlecht. Dafür brauchte man keinen Glauben. Es war ein Regelwerk. 10 Grundregeln, mittlerweile mehr als 600. Die Rabbiner streiten sich, ob es bei 613 ist oder mehr. Aber ich lasse nur mal 600 sein. Und die sind sich alle einig, niemand kann die Top 10 überhaupt einhalten. Das kann keiner. Das ist ein Vertrag, den Gott mit Israel abgeschlossen hat, mit einer Tür. Vorher gab's gar nichts und dann gab's einen Vertrag und ein Regelwerk, um das Scheitern an diesem Vertrag zu kompensieren. Dadurch, dass niemand die 10 Gebote halten kann, hat Gott ein Opferregelwerk auch mitgegeben. Kleine Sünde, kleines Opfer. Das heißt, am Sabbat hat man die Leute an der Größe ihres Opfers erkannt. Du bringst eine Kuh, dann hast wahrscheinlich unter der Woche was Schlimmes getan. Bringst du eine Taube, dann ist es vielleicht was Feines. So lief das. Heute hat das Volk Israel gar keinen Tempel mehr, also die leben mit dieser Schuld auf sich geladen und finden keinen Ausweg. Anders bei uns. Das neue Werk Gottes ist in Jesus schon vollendet worden. Im Alten musste man was tun, um etwas zu bekommen. Im Neuen ist es schon getan. Dadurch, dass es getan ist, brauchen wir es nur abholen. Versteht ihr, wo ich eigentlich mit euch will? Im alten Werk, jeder von uns kann sich das aussuchen, kann sagen, ich finde die Gesetze gut. Und ich möchte nach den Gesetzen leben. Die meisten von uns mischen. Die sagen, ah, ich bin erstmal Christ. Jesus hat mich reingemacht von meinen Sünden. Das war vor 20 Jahren. Und seitdem habe ich noch viele Sünden begangen. Und dafür brauche ich ein paar Regeln. Und dann bastelt, nimmt man sich aus diesen 600, das sage ich was, genau die, die uns gefallen und sagen, das ist für mich okay, daran halte ich mich. Die anderen vergessen wir. Dabei steht es eindeutig, wer an einem einzigen Gesetz scheitert, ist am gesamten Gesetz gescheitert. Also wer es versucht, der wird so laufen. Weil immer wieder einer ihm sagen wird, du bist gescheitert, du bist ein Versager, du taugst gar nichts, glaubst du so wie du bist, Gott kann überhaupt was mit dir tun und. Die anderen, die schauen dahin und sehen ein Kreuz und sagen, stimmt, Ich von mir aus kann gar nichts. Aber es ist alles getan in Jesus, ich bin frei. Wir dürfen uns aussuchen, welchen Weg wir gehen. Ich habe 4 Geschichten mitgebracht. Heute Morgen. Jetzt fängt meine Predigt an. 4 Reaktionen von Menschen, die versagt haben. Ich mag eigentlich aus der Bibel das Menschliche rausfischen, weil ich so menschlich bin. Weil ich mich so gut kenne, wie keiner von euch mich kennen kann. Ihr kennt nur meine Schokoladenseite. Bei mir ist es sogar noch in beiden Sinnen richtig. Ich habe mir 4 Geschichten ausgesucht. Und da sehen wir, wie die Menschen so ticken. Die erste Geschichte ist die bekannte Geschichte von Adam und Eva. Sündenfall. Ne? Da kommt einer und sagt, hier, das ist alles dir. Mach was damit, was du willst. Das ist Gott. Und der Mensch denkt sich, ich könnte mehr machen als das, was Gott sagt. Und er tut es auch. Und ich erspare euch die ganze Geschichte. Ich möchte nur ein paar Zeilen lesen aus 1. Mose 3, die Verse 9 und 12. Da steht drin, Gott, der Herr, nach dem Sündenfall, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, das ist Adam jetzt, der antwortet, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott zu ihm, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nichts davon essen? Und ich finde die Antwort von Adam sowas von. Ich finde diese Antwort jeden Tag, diese Woche noch bestimmt 5-mal im Büro. Die Frau, die du mir zugestellt hast. Ohne Kommentar, oder? Du Gott, du machst die Dinge einfach verkehrt. Unter uns, wir waren 2. Es hat funktioniert. Und dann kommst du auf die Idee, diese Frau zu erschaffen? Und jetzt hast du den Schlamassel. Das ist die Antwort von Adam. Der sagt nicht, oh, stimmt. Wir hatten eine Vereinbarung und ich habe einen Fehler begangen. Es tut mir leid. Ich denke, wir hätten das Ganze drumherum nicht. Aber diese Reaktion, dieses Nicht-Reflektieren, das ist sowas von menschlich, ne? Da sind wir gut drin. Vielleicht sind ein paar weniger, aber ich erkenne mich darin vollkommen. Das ist so ein Ding, ich denke, das ist in unseren Genen drin. Und jedes Mal, wo es einen Streit gibt, denke ich, spielt das eine Rolle. Diese Fähigkeit, beim anderen sofort, aber sowas von sofort als Verteidigung gleich anzugreifen. Die Frau, die du mir zugestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Zweites Beispiel. Also krass. Vielleicht für unsere Wahrnehmung krasser. Da war ein König in Israel, und spazierte so auf der Dachterrasse, sah so eine schöne Frau, hat gesagt, ich bin König, schöne Frau, mag ich, nehme ich. David. Dass sie verheiratet war, war es ihm egal. Er war König. Außerdem war keiner da. Also schickt er jemanden, die Frau kommt, er geht mit ihr ins Bett und leider ist wieder schwanger. Der Ehemann kommt irgendwann, er stört. Man darf es nicht wissen, also wird er auch beseitigt. Man lässt es machen. Ein König muss sich die Finger nicht selbst dreckig machen. Er lässt andere für ihn handeln. Dafür ist er ja König. Gott sieht's anders. Wer befiehlt, trägt die Verantwortung. Wer handelt, trägt die Verantwortung. Also muss David auch zur Verantwortung gezogen werden. Für mich ist es richtig schlimm. Er nimmt die Frau, er bringt den Mann um, er müsste sterben. Meine Wahrnehmung, meine persönliche. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war so im Gesetz, also müsste er sterben. Und wenn der Prophet zu ihm kommt und sagt, guck mal hier, was du getan hast, was macht er? Also der hätte auch, glaube ich, den Propheten mit töten können. Da wäre kein Zeuge mehr da. Das war das Nächstliegende. Ich meine, der hat ja schon zwei auf dem Gewissen. Eine Ehe auf dem Gewissen, einen Mann auf dem Gewissen, eine mehr. Der hatte ja schon vorher, keine Ahnung, 1000 Philister zwangsbeschnitten, ne? Nachdem er sie vorher umgebracht hat. Also töten war für David ja normal. Also Nathan hat auch eigentlich gefährlich gelebt, als er sich getraut hat, zum König zu gehen, zu sagen, pass auf, dass er hätte sagen können, ihr geht alle raus, meine persönliche Garde bleibt hier, sorgt dafür, dass dieser Typ diesen Raum nicht lebend verlässt. Hat er nicht. Er sagt, ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Mich haut das doch um, denn Machtmissbrauch sehe ich jeden Tag. Der hätte genauso sagen können, wieso badet sie eigentlich draußen? Die lockt ja so richtig Menschen, die weiß auch, dass sie gut aussieht. Und man kann 1000 Gründe finden, um seine eigenen Fehler zu entschuldigen. David bekennt seine Schuld und Gott vergibt ihm. Und Nathan antwortet der Prophet, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Das ist unser Gott. Wir Menschen können eine Fehlhandlung möglichst hart verurteilen. Gott kann uns dabei überraschen. Der kann sagen, das stimmt, aber ich vergebe dir, wenn du bereit bist, dein Vergehen zu bekennen. Dritter Fall, Petrus. Petrus war, sagt man, der älteste aller Jünger. Der war verheiratet, der war auch gleich so der Draufgänger, der immer zuerst bei den Sachen dabei war. Und Petrus hat sich ziemlich überschätzt. Also ich hatte eigentlich viele, viele Jahre eine ziemlich hohe Meinung von mir. Sehr hoch. Es fing so mit Kampfsport an, wenn man was gewinnt und die anderen immer kloppt und immer gewinnt, dann ist man Teenie, dann sieht man, ich kann die alle schlagen. Und jeder, der lauter ist als du in einer Gruppe, dafür sorgst du, dass er nicht so laut ist wie du. So übt man eigentlich irgendein Ego zu bilden. Und mit diesem Ego spaziert man irgendwann und begegnet Jesus. Gott hat kein Ego, ne? Jesus hätte Ego, der wäre König geblieben, da oben, der hätte gesagt, habe ich alles erschaffen, muss ich für diese Trottel nicht sterben, mach ich was Neues, alle weg, Noah, wie sagt man, 2.0, alles weg. Hätte auch sein können, der ist Gott. Hat er nicht. Ich finde also immer interessant, weil ein Petrus er hat so, wie soll man sagen, das ist ja so der Draufgänger. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich, wenn er sich mit den anderen verglichen hat, gesagt hat, ich besser als die hier, die 11. Und als Jesus sagt, ihr werdet alle mich verlassen, sagt er, ich doch nicht. Ich, Petrus, dir vielleicht. Ich, Petrus, niemals. Ich gehe mit dir in den Tod. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Das war Petrus' Meinung von sich. Ich glaube, lateinisch korrekt hätte ich Petri sagen sollen. Ne? Ist egal. Ich war schlecht in Latein. Also, Petrus stellt fest, das kann ich gar nicht aus eigener Kraft und muss zusehen, wie er selbst versagt, kläglich versagt und weint. Wir kennen die Geschichte, Jesus vergibt ihm. Aus derselben Truppe, vierte Geschichte, ist der Kassenwart, Judas Iskariot, der auch versagt. Der wartet aber nicht irgendwie auf irgendeine Gelegenheit, das zu kompensieren. Ihm hat sein Versagen so erdrückt, dass er sich gedacht hat, für mich gibt's keinen Ausweg. Ich bin so, wie ich bin, passt es nicht. Das ist viel zu schlimm, Vergebung gibt's für sowas gar nicht. Verrat am eigenen Herrn, keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Aber er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott ihn aus dieser Situation herausnehmen könnte. Also hat er sich umgebracht. Ich sehe Petrus nicht besser als Judas. Nur Petrus hat sich nicht umgebracht. Ich denke schon, wenn Jesus beide nach seinem Auferstehen, nach seiner Auferstehung wieder getroffen hätte, hätte er zu Judas gesagt, schlimm, ja, aber mach nichts, du bist ja nicht der Einzige. Die anderen sind ja abgehauen. Gott hat eine völlig andere Wahrnehmung. Die Frage ist, wie reagieren wir eigentlich auf Gottes Angebot? Da sind also Leute in der Bibel, die entweder auf sich oder auf Gott in irgendeiner Situation reagiert haben, unterschiedlich haben wir gesehen. Aber die Konstante ist eigentlich nicht, was der Mensch macht, denn das sind unterschiedliche Handlungsweisen. Die Konstante ist Gottes Zusage zu den Menschen. Gott verändert seine Liebe zu uns nicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir gut oder schlecht handeln. Es gibt ja bei uns Christen so ein paar Tabuthemen. Habt ihr euch richtig hingesetzt? Jetzt wird's hart. Bitte keine Tomaten hierher schmeißen. Ich warne, ich entschuldige mich vorher, aber ich packe jetzt an. Also, wir Christen mögen bestimmte Dinge nicht. Unerträglich. Nämlich, unsere Kinder haben Sex vor der Ehe. Oder, meistens ist es nicht bei uns, aber beim anderen, da ist ein Schwuler in der Familie. Wir wissen eigentlich gar nicht, vielleicht ist es ansteckend, sowas packt man nicht an. Zwei der besten Freunde meiner ersten Tochter sind schwul. Über Jesus haben sie sich schon tausendmal unterhalten. Die sind die besten Freunde, die ich kenne. Die haben sich tausendmal gestritten. Und als meine Tochter umgezogen ist, kamen sie alle. Die aus ihrer Gemeinde auch in Frankfurt. Habe ich schon so heftig gesprochen, dass alles runterfällt, oder? Und wir standen alle da, die da geholfen haben, aus der Gemeinde, aus dem Bekanntenkreis, außerhalb des christlichen Rahmens und auch diese zwei, die haben am meisten geholfen. Aber ich habe jedes Mal festgestellt, wenn sie in einem Raum waren, waren die Christen in einem anderen Raum. Wenn sie im Gang waren, haben sie sich nicht getraut, an denen vorbeizugehen. Alles gleichaltrige Leute. Es gab den ganzen Tag kein Worttausch. Es ging über die Eltern. Die hatten regelrecht Angst vor diesen zwei. Weder gesprochen noch angepackt. Wie wollen die diesen Leuten ein Zeugnis sagen, denen von Jesus erleben, wenn sie da alle, bloß nicht Schwule. Wir streiten uns und verzweifeln an Gottes Zusage zu uns, wenn unsere Kinder plötzlich Drogen nehmen, mit irgendwelchen Leuten da rumhängen, was weiß ich was tun, was wir in unserem christlichen Denken für absolut unheilig halten. Vergessen wir dabei, dass wir selber überhaupt nicht heilig sind. Bei mir zu Hause war absolutes Verbot, Schimpfworte. Ich sage, in meiner Wohnung benutzt ihr diese Worte nicht. Und dann kam die erste vom Kindergarten. Papa, was ist denn ein Arschloch? Dreijährig. Jetzt sage ich der Dreijährigen, sowas sagt man nicht, oder was? Nein, ich muss ihr erklären, was es ist. Ich kann verbieten, was ich will, da draußen tobt die Welt und die tickt anders. Wir müssen wählen zwischen Wappnen für die Welt. Eigentlich denke ich, wir sind stärker als die Welt da draußen. Das ist meine persönliche, innigste Überzeugung. Wäre es nicht so, ich wäre niemals Christ geworden. Niemals! Wenn Christsein darin bestünde, so zu sein, schwach und ängstlich und sich schämend für den Glauben, den wir haben. Die Christen, die ich jahrelang gesehen habe, denen habe ich das so frontal gesagt. Ihr seid so langweilig. Ihr geht nicht in die Disco. Ihr habt Angst vor Menschen. Ihr seid immer unter euch. Und wenn jemand ein bisschen ankrasst, dann fangt ihr an zu weinen, rennt weg. So waren die. Das waren sie. Ihr seid völlig modefrei. Ich hasse Menschen mit dreckigen Schuhen, weil ich das von meinem Papa so gelernt habe. Und so war es. Heute kann ich es tolerieren. Mit 20 konnte ich, war es für mich ein Zeichen von Verachtung. Schlechte Schuhe, ungeputzt, vergiss es. Man wird von seinen Eltern geprägt, ob man will oder nicht. Also, kamen sie mir da, modefrei, ängstlich, immer unter sich hängen. Das war kein Zeugnis für mich. Ich wollte Draufgänger sehen. Menschen, die im Leben mit zwei Beinen stehen und die in der Lage waren, wenn es weh tut, auch stehen zu bleiben. Denn das konnte ich ohne Christ zu sein. Also brauchte ich ja Menschen, die Christ sind und das auch konnten. Die konnten das alle nicht. Warum sollte ich so sein wie die? Diese Loser. Ich habe gesagt, es wird hart. Aber Gott macht uns noch härter. Seitdem ich Christ bin. Am Anfang dachte ich, ich wusste alles. Irgendwann habe ich kapiert, du weißt gar nichts. Das stört. Das stört, wenn man denkt, weil das Weltbild und das Ego, was von sich irgendwie, man hat sich irgendeine Welt zusammengebastelt und Jesus kommt voll da drin und zerbricht das Ganze und dann siehst du dich nackt, wie du eigentlich bist. Da kannst du wegrennen oder dazustehen. Und dann fängt Gott an, aus dir etwas zu machen, was viel Schöneres ist. Das ist das Angebot Gottes an uns. Wir werden in Christus schöner. Wir werden belastbarer. Wir werden liebensfähiger. Wir werden liebenswürdiger. Wir können Menschen lieben, die uns nicht mögen. Das konnte ich vorher nicht. Ich habe nur die gemocht, die mich gemocht haben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Welt da draußen mag geliebt zu sein, ist unfähig zu lieben. Die Welt da draußen tut uns weh. Aber wir können denen trotzdem etwas geben, was sie gar nicht kennen. Liebe. Tausende von Liedern singen davon. Warum? Weil das ist, was der Mensch braucht, was er nicht kriegt. Wir sehen Menschen, die uns enttäuschen. Und wir sehen einen Gott, der nie enttäuscht. Wir Menschen sind Experten in Verurteilen. Wir sind Experten in Analyse und Schuldfinden bei anderen. Gott hat das Ganze mit der Verurteilung irgendwann an einem Ort erledigt. Golgatha. Ein Kreuz. Ein Symbol, das zeigt, egal wie du bist, egal wie du tickst, egal was dich bewegt, wenn du zu mir kommst, ich mach dir was Neues. Und das ist nicht etwas, was man so kaufen kann. Man kann es auch nicht produzieren. Wenn Menschen Christsein produzieren, dauert es nur eine Zeit, dann sind sie ausgebrannt. Denn die haben ihre eigene Energie richtig verbraucht. Tickt man in Christus, wird man jeden Tag wieder neu. Jeden Tag wieder neu. Wenn man an der Quelle bleibt, wird man jeden Tag wieder neu. Wer sich die Zeit nimmt, die Erfahrung macht, Zeit mit Gott zu verbringen, Begegnung mit seinem Schöpfer. Wie soll ich das sagen? Es gibt das geschriebene Wort, die Bibel. Und es gibt die dynamische Leitung Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Das sind zwei Dinge, die sich ergänzen. Wir lernen Gottes Wesen kennen durch dein Wort. Und wir leben im Alltag gelenkt durch seinen Geist. Es ist eine dynamische Erfahrung, die für jeden von uns zur Verfügung steht. Und früher sollte man mir sagen, ein guter Christ liest in der Bibel. Ein guter Christ, der betet so und so viele Minuten am Tag. Ein guter Christ, der geht nicht ins Kino, der geht nicht in die Disco, der sagt keine Schimpfworte, der betrügt seine Freunde nicht. Und die Liste war sehr lang. Mich hat das erschlagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mich erschlägt sowas. Aber wenn Gott dich packt, ich war das letzte Mal im Mai 86 in einer Disco. 85. Wisst ihr, warum ich das Datum so genau im Kopf habe? Ich war auf der Tanzfläche, es war richtig laut. Und dann hörte ich diese Stimme, die mir sagt, sag mal, guck mal, du schwitzt. Du schwitzt. Du erträgst kein, ich bin auf Nikotin allergisch. Damals hat man in Discos geraucht. Du hast rote Augen, gleich wirst du einen Asthmaanfall kriegen. Schämst du dich nicht? Die Musik war richtig laut. Und ich war auf der Tanzfläche. Und dann höre ich, wie Gott zu mir spricht, ohne Vorwurf. Sag, du tust dir eigentlich weh. Das ist alles gar nicht gut für dich. Mitten im Lied bin ich zurück zu meinem Platz. Und ich wusste, das ist nicht für mich. Niemand musste mich dazu zwingen, in die Disco zu gehen oder nicht zu gehen. Für mich wusste ich, brauche ich nicht. Ich muss mich nicht zwingen. Der Unterschied zwischen Disziplin und Freiheit ist Druck oder nicht Druck, kein Druck. Wenn Gott einen frei macht, hat man nicht mehr den Zwang, das zu kontrollieren, dagegen anzugehen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott uns frei macht, sagt die Bibel, sind wir wahrlich, tatsächlich frei. Da muss niemand kommen und in irgendeiner Form, wenn Gott uns davon frei macht, von Angst, dann sind wir richtig frei. Ich war eine sehr ängstliche Person. Ich konnte nicht alleine in einer Wohnung bleiben. Ich konnte nicht im Dunkeln schlafen. Es brauchte nur jemanden, mich anzubrüllen, dann habe ich mich versteckt. Und es gab noch viele andere Dinge, die das Verhalten meines Wesens geprägt haben. Wenn Gott einen frei macht, ist der Druck, der mit der Disziplin eigentlich kommt. Viele von uns sind sehr kontrolliert, ihr Deutsche sowieso besonders. Ihr werdet so erzogen, hat man mir gesagt, dass ihr eigentlich die Dinge einhalten müsst. Und dann denkt ihr euch irgendwas und dann tut ihr das. Und wenn ihr das nicht tut, dann kommt einer und sagt, hast du nicht getan. Und dieser soziale Druck, der prägt uns alle. Aber Wenn Gott einen frei macht, dann ist man auch imstande, gerade zu stehen, wenn einer sagt, das ist so, dann kann man sagen, ja, wieso? Und Kontra geben. Ohne Aggressivität, in Liebe. Diese Sicherheit, die hat man, wenn man genau da steht, wo wir stehen sollen. Und es ist nichts für irgendwas, das ist für uns alle. Es fängt hiermit an, mit diesem Kreuz. Also nicht mit diesem Kreuz hier, sondern mit einem Kreuz, was nicht mehr da ist. Golgotha hat uns etwas gegeben. Und ich möchte euch richtig daran erinnern. Das fasst man in einem Wort. Identität. Menschen, die wissen, dass Gott ihr Vater ist. Also nicht nur, weil wir das hier besingen, denn ich denke, diese 1,5 bis 2 Stunden in diesem Raum, das ist wie eine Art Pufferzone, Watte, aber das ist nicht das Leben. Das Leben fängt hier da draußen an. Wenn all die anderen Leute, die da draußen sind, uns nicht so wohlgesonnen sind, die wir am liebsten einen kleinen Bogen machen, vor denen sollten wir diese Freiheit leben. Vor denen sollten wir diese Liebe leben. Wer soll Liebe leben, wenn er Liebe nicht kennt? Wer soll in der Lage sein, jemanden zu umarmen, der ihm wehtut, wenn er das nicht erlebt hat? Christ sein ist Erlebnis. Es ist nicht Lobpreis, es ist nicht Predigt, es ist eine 1:1 Beziehung mit einem sehr lebendigen, unsichtbaren zwar, aber sehr lebendigen Vater. Und ich wünsche uns allen wirklich, dass diese Realität für jeden erlebbar ist. Ich wünsche uns allen, dass wenn wir hier rausgehen, die Konstante der Zusage Gottes in unserem Leben sowas ist wie, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mein Vater ist. Ich weiß, er hat eine Armee von Engeln, die mich auch noch beschützen. Und ich weiß, er wohnt in mir durch einen Heiligen Geist. Und das ist keine Theorie, es ist etwas, was ich erlebe. Es hat nichts damit zu tun, dass es mir gut geht oder schlecht geht. Es hat damit zu tun, dass ich es weiß. Versteht ihr, was ich will? Ich bin nicht euer Unterhalter. Ich bin euer Geschwister. Und ich möchte, dass ihr so infiziert werdet wie ich. Ich bin dieses Jahr 56 geworden. Ich bin ganz stolz drauf. Vor 30 Jahren hatte ich ja Angst vor dieser Zahl. 50. Oh, diese Alten. Meine Tochter hat mir noch vor 10 Jahren noch das Letzte gegeben, als ich da kam und sagte, Papa, wir waren da und da und da war irgendwas, eine Feier da irgendwo in Darmstadt, die waren um Gimmel. Und dann sagt sie, ja, und da kommt so ein alter Mann und versucht uns anzubaggern. Die war 15, 16 oder so. Ich sage, wie alt denn? Sagt sie, weiß ich nicht so, 35 rum. Da stehst du da mit einem 40 plus, da denkst du dir, bist du alt? Nein, ich bin nicht alt. Und ich seid genauso jung und frisch wie ich. Dieses Kreuz macht aus uns Menschen, die im Leben stehen, die fähig sind, anderen Menschen von einem lebendigen, mächtigen, liebenden Vater zu erzählen. Und von all dem, was ich euch gesagt habe heute, wenn ihr irgendwas behalten solltet, Gott liebt mich. Gott liebt. Ihr wisst ja, welchen Namen ihr da reinsetzt. Weil Gott mich liebt, bin ich der, der ich bin. Weil Gott mich ganz besonders liebt. Ich sage ganz besonders. Also ich kann sagen, ich mag dich. Meine Frau würde sagen, ich liebe dich. Gottes Liebeszusage an dich ist, ich liebe dich ganz besonders. auf dich ganz besonders habe ich mich eingestellt. Es ist nicht so was Allgemeines, wie ich es sagen würde. Nein, Gott sagt zu dir, ganz besonders zu dir, ich liebe dich ganz besonders. Wie du bist, kenne ich dich. Für dich ganz besonders habe ich diesen Weg gewählt. Es war nicht für den, der da neben dir ist, auch nicht für den, der predigt. Nur für dich und nur für dich bin ich diesen Weg gegangen. Ich wollte mit dir eine besondere Beziehung wieder aufleben lassen. Und ich möchte, dass du drauf eingehst. Jeden Tag. Jeden Tag. Amen.